Okay, es geht weiter mit dem Buch Jesaja. Ich habe ja zwei Predigtausflüge gemacht in andere Themen. Und ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen, über die ihr womöglich vielleicht noch gar nicht nachgedacht habt. Wisst ihr eigentlich, was eine Weltstadt ist? Genauer gesagt, welche Dinge müssen eigentlich erfüllt werden, um eine Weltstadt zu sein? Wer weiß das? Keiner. Gut, habt ihr scheinbar wirklich noch nie drüber nachgedacht? Es gibt eine Definition. Weltstädte, oft auch Global Cities genannt, sind urbane weltliche Zentren von herausragender globaler Bedeutung. Sie sind die wichtigsten Knotenpunkte für Wirtschaft, Finanzen, Politik, Kultur und Wissenschaft. Eine feste Liste gibt es nicht, aber es gibt ohne Zweifel führende Weltstädte, die auch sich so nennen dürfen. Das ist zum Beispiel London, New York City, Paris, Tokio, Hongkong, Los Angeles und so weiter. Es gibt noch mehrere. Was ist die größte Stadt der Welt? Wer weiß es? Zurzeit? Jakarta. Wahnsinn, 41,9 Millionen Einwohner hat Jakarta. Für ein Landei wie mich ist das unvorstellbar, wie man in einer Stadt leben kann, die halb so groß ist wie Deutschland. Von der Einwohnerzahl übersteigt irgendwie mein Denken, ja. Aber es soll natürlich heute nicht um weltliche Städte gehen. Das war jetzt nur ein Sprungbrett in das heutige Thema. Und auch viele Weltstädte werden immer wieder fallen und werden andere vielleicht aufstehen. Im Laufe der Geschichte war das immer so. Aber ich möchte einen Bogen spannen, nämlich das, was die Welt überhaupt nicht auf dem Schirm hat, weil sie das Wort Gottes ignoriert und auf ihr ein Märchen hält, weitgehend. Vor Gott wird eine Stadt einmal die wichtigste Stadt der Erde werden. Und diese Stadt hat im Moment gerade so um die 920.000 Einwohner. Diese Stadt hat in der Vergangenheit eine ganz große Rolle gespielt, im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Sie spielt in der Gegenwart eine Rolle. Und sie wird auch in Zukunft noch die größte Rolle spielen. Keine Stadt wird wichtiger und bedeutender sein als diese Stadt. Es ist nicht Washington, auch nicht Brüssel, auch nicht Rom, sondern es wird eine Stadt sein. Ihr werdet jetzt vielleicht schon drauf kommen. Was für eine? Ja, genau. Jerusalem, auch Zion. Burg genannt, heißt Zionburg. Diese Stadt ist in der ganzen Geschichte des Alten und Neuen Testaments, ich muss glaube ich ein bisschen nachfüllen, Zentrum von Konflikten und auch biblischen Handlungen. Wir wissen, dass viel Dinge passiert sind schon in Jerusalem. Gott hat auch immer wieder um Jerusalem geeifert. Der Herr Jesus hat etwas gesagt und ein Bruder hat das letzte Woche sogar im Gebet gesagt. In Matthäus 23, 37, da steht, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Diesen Zeitpunkt hat der Herr noch offen gelassen, aber er wird kommen. Und der Einzug nach Jerusalem von dem Herrn Jesus war nur eine Vorausschau, wenn Jesus einmal als König kommen wird und das Königreich führen wird und das tausendjährige Friedensreich, auf das ich nachher noch komme am Ende der Predigt, ja, einführen wird oder ja, starten wird. Ja, wir sind im Buch Jesaja an einen Punkt gekommen, wo Jerusalem wirklich zum Hotspot wird. Er ist ja heute schon immer wieder auch ein Hotspot, aber in der näheren Zukunft wird es noch mehr zum zentralen Punkt der Welt oder für die Juden, für die Muslime und auch für die Christen sein und natürlich auch für die ganze Welt. Wer war schon mal auf dem Tempelberg? Hände hoch. Oh, doch einige, ja, okay. Ihr werdet mir vielleicht zustimmen, dass dort irgendwie eine knisternde Stimmung ist, oder? Da ist auf der anderen Seite die Al-Aqsa-Moschee. Dann ist die Klagemauer, wo die Juden ihre Gebete verrichten. Dann gibt es dort auch Christen. Also die, irgendwie habe ich den Eindruck, ist es so eine knisternde Atmosphäre dort. Jeder beansprucht irgendwie dieses Gebiet. Und warum sage ich das heute so ausführlich? Weil Jerusalem die nächsten zwei Predigten, die Ereignisse, die da geschildert werden, sehr, sehr wichtig sind. Es geht erstens um das von dem König der Juden geführte Friedensreich, also das zweite Kommen Jesu. Und die nächste Predigt geht es um das Sterben des Knechtes für die Sünde der Welt. Ja, wir werden zwei Themen in dieser Reihenfolge und in den nächsten zwei Predigten betrachten. Auch wenn es nicht chronologisch richtig ist eigentlich, aber es ist einfach so, von der Jesaja ist der Ablauf so. Also, das erste, heute ist noch in der Zukunft. Das zweite, nächste Predigt, ist schon geschehen. Aber vorher müssen wir noch einen kurzen Blick zurückwerfen. Die letzte Predigt war ja im Februar und es ging um drei Punkte, die ganz wichtig sind, und Gott möchte das geplagte Volk, das sich am Ende der babylonischen Gefangenschaft befindet, aufzeichnen. Und das letzte Mal war ja das Thema Prioritäten aufzeigen in der Beziehung zu Gott. Und da haben wir drei Punkte gehabt und das möchte ich einfach nochmal lesen, diese drei Verse, weil die auch in den heutigen Text ein bisschen einmünden. Da haben wir der erste Punkt gehabt. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Dann im Vers 4. Merkt auf mich, mein Volk und meine Nation. Hört auf mich. Und im Vers 9. Wach auf, kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn. Also, das wird auch heute nochmal vorkommen, der letzte Vers im Vers 9. Also die drei Prioritäten, hören, ist auch immer wieder für uns wichtig, aufmerken, also so ein bisschen genauer hinhören und aufwachen. Auch für uns immer wieder wichtig, aufzuwachen. Wachet und betet, hat der Herr Jesus immer wieder gesagt. Nicht träge werden, kommt oft vor im Neuen Testament. Mir ist gerade so noch ein Beispiel eingefallen. Bei uns in der Firma, ich arbeite bei UPS, und da gibt es zwei Gefahrenzeitpunkte. Der erste Gefahrenzeitpunkt ist, wenn ein Fahrer anfängt, dann muss er das erstmal lernen, da gibt es viele Gefahren. Die fahren jeden Tag 150 bis 250 Kilometer, Tag für Tag, Markisen und alles Mögliche, was man anfangen kann. Und die größten Gefahrenpunkte sind der Anfang, und wenn man vielleicht mal 20, 30 Jahre dabei ist, dann sagen wir, der ist tourenblind. Das heißt, er macht nur noch so alles in Routine, und das ist auch wieder eine große Gefahr, dass man nicht wachsam genug ist, ja, dass man es bloß noch so aus Routine macht. Und auch für Christen ist es wichtig, immer wieder wach zu werden und sich verinnerlichen, was dran ist, ja. Wir können schnell den Blick verlieren, wenn wir da nicht aufpassen. Und den Text, den wir heute lesen, beginnt mit Raff dich auf oder steht auf, erhebe dich, Jerusalem. So quasi das Leid, das er jetzt durchmacht oder mitmacht, hat ein Ende. Und Gott möchte ab jetzt den Fokus auf sein Handeln lenken. Und ich lese jetzt mal den Text in Jesaja 51, Vers, ich lese es auf drei Teile, aber der erste Teil ist 51, Vers 17 bis 23. Raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken. Den Kelch, den Becher des Taumes hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Da war niemand, der sie leitete von allen Kindern, die sie geboren, und niemand, der sie bei der Hand nahm, von allen Kindern, die sie großgezogen hatte. Dies beides hat dich getroffen. Wer bekundet dir Beileid? Verwüstung und Zusammenbruch, Hungersnot und Schwert. Wie könnte ich dich trösten? Deine Kinder sind ohnmächtig hingesunken. Sie lagen auf allen Straßenecken wie die Antilope im Netz. Voll getroffen vom Zorn des Herrn und dem Drohen deines Gottes. Darum höre doch dies, die du elend bist und trunken, aber nicht vom Wein. So spricht der Herr, dein Gott, der den Rechtsstreit seines Volkes führt. Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Taumelbecher, den Kelch, den Becher meines Zorns. Du wirst ihn nicht mehr länger trinken. Ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, sie zu deiner Seele sagten, bück dich, dass wir hinüberschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich wie eine Straße für die Hinüberschreitenden. Ich habe die Predigt heute überschrieben, Jerusalem, Gefangenschaft, Befreiung, Neubeginn, Erlösung. Vier Punkte. Und tatsächlich beginnt unser Text heute mit einer Zusammenfassung des Leides. Das Volk musste hier viel erleiden in der babylonischen Gefangenschaft. Und es wird hier auch nichts beschönigt. Gott beschreibt das Land, dass er das Leid, das er seinem Volk angetan hat und das es durchleben musste. Er möchte, dass das Volk die Hände ausstreckt auf die Hoffnung, die Gott bereitet. Ja, was musste das Volk eigentlich alles erleiden? Ich fasse das mal zusammen. Und es ist der erste Punkt, Gefangenschaft und ihre Folgen. Im Vers 17 steht, sie haben aus der Hand des Herrn den Becher seines Zorns getrunken. Nicht nur getrunken, sondern sogar ausgeschlürft. Ja. Im Vers 18, niemand war da, sie zu leiten. Sie waren hilflos, ohne Hilfe, ohne Halt, völlig ausgeliefert. Keiner hat ihnen Beileid bekundet. Vers 19. Leider tragen ist schon schlimm genug, aber wenn dann auch keine Tröster da sind, ist es noch schlimmer. Der Zustand war Verwüstung, Zusammenbruch, Hungersnot und Schwert. Sie waren untröstlich und man kann sich hier ein bisschen reinversetzen, dass es sicher eine schwierige Situation war. Unsere Väter, Großväter und Urgroßväter, die haben auch noch das Ende des Krieges oder den Krieg teilweise miterlebt. Und Ähnliches durchgemacht, da greifst du nach jedem Strohhalm in so einer Situation. Aber es gibt Hoffnung, wie es auch nach dem Weltkrieg Hoffnung gab, so gibt es auch hier für das Volk Hoffnung. Nach der Gefangenschaft kommt die Hoffnung der Befreiung. Und das ist schon der zweite Punkt, nämlich die Befreiung. Vers 21. Darum Gott wendet sich neu seinem Volk zu. Drei Dinge, die Gott hier mit seinem Volk wieder neu macht. Erstens, Vers 21, er redet wieder mit ihnen und zu ihnen, auch wenn sie elend und leidtrunken sind in diesem Augenblick. Sie sind gebeutelt bis unter das Dach. Und sie sollen aber auch wieder auf Gott hören. Gott spricht wieder zu ihnen. Logischerweise, wenn er spricht, dann können sie auch wieder hören. Zweitens, er verspricht, dass er von nun an wieder den Rechtsstreit führt. Auch das war vorbei in dieser Zeit. Vers 22. Er streitet wieder für sein Volk. Er setzt sich ein. Ja. Drittens, er verspricht ihnen den Taumelbecher, also den Becher des Zorns, das kommt ja hier in dem Text mehrmals vor, nicht nur wegzunehmen, sondern ihn sogar an seine Peiniger weiterzugeben. Im Vers 23 steht es. Also Jerusalem wird wieder Licht sehen. Und bevor wir im Text weitergehen, möchte ich noch drei Bibelstellen mit uns lesen, die das Ganze versinnbildlichen und auch die Brücke bauen zu dem 52. Kapitel. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr bitte die Bibelstellen aufschlagt. Wer eine Bibel dabei hat, ist immer gut, wenn man eine Bibel dabei hat und die Stellen einfach nachlesen kann. Psalm 14, Vers 7. Da steht, O käme doch aus Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln, Israel sich freuen. Dann der nächste Vers ist in Zephania. Zephania ist zwei Kapitel vor Zacharia. Zephania 3, ganz am Ende, relativ am Ende, 3, 18 bis 20. Zephania 3, 18 bis 20. Die fern von der Festversammlung Trauernden sammle ich. Sie sind ja von dir. Um meinetwegen tragen sie Schmach. Siehe, zu jener Zeit werde ich an denen handeln, die dich unterdrücken. Ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich zusammenbringen. Und ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. In jener Zeit werde ich euch herbeiholen und zu jener Zeit euch sammeln. Wir merken, dass das uns bekannt vorkommt in der heutigen Zeit, oder? Denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wende, spricht der Herr. Oh, gewaltig, oder? Und dann noch Zacharia, da brauchst du bloß ein paar Seiten vorblättern. Zacharia 12. Neun bis zehn. Zacharia 12, Vers 9. Es wird geschehen an jedem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Ja, nach dem Leid kommt jetzt die Vorbereitung auf die Besinnung auf das kommende Friedensreich. Gott kündet einen Neubeginn an. Und das ist der dritte Punkt, der Neubeginn. Und wir lesen jetzt mal 52, 1 bis 6. Also Jesaja 52, 1 bis 6. Da steht, wach auf, wach auf. Kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf und setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Denn so spricht der Herr, Herr, nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten. Und Assur hat es am Ende bedrückt. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr, denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr, und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin und der da spricht, hier bin ich. Also jetzt kommt der Neubeginn. Im Vers 1 und 2 kommt zweimal Jerusalem und zweimal Zion vor. Und gibt eigentlich auch schon eine Richtung vor. Das Ziel ist Jerusalem. Wie bei unserem Herrn auch der Blick auf Jerusalem gerichtet war. Um uns zu retten durch seinen Opfertod am Kreuz. Hier auch der Fokus auf Jerusalem. Gibt es auch eine gute Sendung auf Bibel TV. Fokus Jerusalem. Sehr gut zu sehen. Ist nicht alles gut, was auf Bibel TV läuft, aber das ist immer sehr interessant. Also der Fokus wird auf Jerusalem jetzt gerichtet. Und das Wort Gottes soll auch immer wieder zu uns und in unser Leben sprechen. Deshalb können wir das durchaus auch auf unser Leben beziehen, mal abgesehen, dass es heilsgeschichtlich für uns wichtig ist. Wach auf, wach auf. Auch für uns gibt es in diesen turbulenten Zeiten immer wieder die Frage, die der Herr auch immer wieder gesagt hat, wachet und betet. Er hat es ja auch im Garten Gethsemane weitergegeben, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Auch in den Briefen kommt es immer wieder vor, zu wachen. Und dann steht hier, kleide dich, Zion, in deine Kraft. Das steht ja schon hier, glaube ich, in dem Vers. Nee, das steht woanders, das ist ein anderer Vers. Ja, kleide dich, Zion, in deine Kraft oder in deine Prachtgewänder. Du heilige Stadt. Doch in Vers 51, Vers 9 steht es auch. Kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn. Genau, war doch richtig. Geh wieder voran und fülle das aus, was für dich bestimmt ist in der Kraft Gottes. Für uns als neutestamentlich Gläubige heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Gottfried fängt ja jetzt an mit diesem Thema oder predigt gerade dieses Thema durch. Es ist sehr wichtig, auch immer wieder neu diese Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und das sagt er hier auch, Jerusalem. Dann sondere dich ab von den Unbeschnittenen und Unreinen. Geh hinaus aus ihr, dass du nicht teilhast an den bösen Werken. Auch die Absonderung spricht in unser Leben. Absonderung ist immer wieder auch eine Herausforderung. Wie weit gehe ich mit der Welt? Und wo muss ich klar absondern? Ganz klar. Schüttle den Staub ab, das Leid, das dich bedrückt. So geht's weiter. Die Fesseln, die dich belasten und abhalten von dem Dienst für den Herrn. wieder neu die Dinge abzuschütteln, was uns hindert, dem Herrn zu dienen. Da gibt's Dinge bei jedem. Und Staub und Asche ist ja auch ein Sinnbild für Trauer, aber auch für Sünde, für Buße. Im Vers 4 steht, so spricht der Herr. Denkt daran, dass ich euch in der Vergangenheit immer wieder aus den Fängen der Feinde befreit habe. Denkt an die Befreiung aus Ägypten. Die Assyrer, die euch immer wieder bedrücken und versklavt haben. Immer wieder. Die euch verhöhnt und verlästert haben. Auch die Welt verlästert uns, verhöhnt uns, wenn wir den Herrn bekennen. Ja, und genauso wie die Entrückung für die Gemeinde kommt, so wird auch die Zeit kommen, die hier beschrieben wird, wo Gott wirklich Großes mit seinem Volk tun wird. Wir haben ja die ganzen Verse gerade gelesen, auch in Zephania und in Zacharia. Im Vers 6 möchte ich mal lesen nochmal, darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht. Hier bin ich. Wir merken schon, dass hier klar die Richtung tausendjähriges Friedensreich ausgerichtet ist. Auch wenn es noch nicht da ist. Wenn wir den Vers 6 jetzt mitnehmen, wird deutlich, dass das Volk Israel einmal an diesen Punkt kommen wird, wo der geistliche Schleier, der im Moment gerade noch da ist, sich heben wird und sie neu den lebendigen Gott erkennen werden. Erkennen, an jenem Tag wird es so sein, dass das Volk Israel den Herrn auf einmal wieder erkennen wird und wird hören, hier bin ich, ja, wird sagen. Dann lese ich den letzten Text noch, 7-12. Und das ist dann der vierte Punkt, nämlich die Erlösung. Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen. Und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen. Denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Also spätestens jetzt werden alle Hüllen fallen, und zwar nicht die Hüllen der sündigen Natur, sondern die Schuppen werden ihnen an diesem Zeitpunkt wirklich von den Augen fallen. Die Fesseln werden losgelöst, so heißt es, glaube ich, in der Überschrift sogar, in der Hoffnung für alle. Vers 7 steht, wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der endlich gute, unverschleierte und auch lebensnahe Botschaft bringt. Botschaft, die sichtbar wird, ja, weil der Herr Jesus da ist. Es wird eine Verkündigung sein der wirklichen Lieblichkeit. Klar und deutlich, lauter, rein wird das Wort Gottes verkündigt werden. Und alle werden durstig sein danach. Das ist der Unterschied zu heute. Heute gibt es wenig Menschen, die durstig sind nach seinem Wort. In der Zeit wird sich das weltweit rumsprechen. die frohe Botschaft, das Evangelium wird gehört und verstanden und auch gesehen. Sie erkennen den, den sie durchbohrt haben. So haben wir es vorher gelesen in Zephania. Und das sollte auch heute unser Gebet sein für Israel. Dass sie den erkennen, den sie durchbohrt haben. Also Frieden nicht nur mit Menschen wird verkündigt, sondern auch mit Gott. Und das ist das Besondere, dass sie Jesus erkennen werden. Ja, Rettung wird verkündigt. Nicht nur das irdische Dasein, was das irdische Dasein betrifft, sondern auch die ewige Rettung durch den Retter dieser Welt, der Herr Jesus Christus. Und dieser Retter spricht zu Zion: Dein Gott herrscht als König im Vers 7 Ende. Der wahre König wird nun regieren. Und im Vers 7 und 8 wird dann das stark gebeutelte Volk in der babylonischen Gefangenschaft eine Vorausschau auf das Friedensreich gegeben. Und gleichermaßen auf die Befreiung auch aus der babylonischen Gefangenschaft. Und wird ihnen auch eine Hoffnung vermittelt. Ja, Jubel wird einmal sein, wenn der König, der Herr, nach Zion zurückkehrt. Und genauso wird er zurückkehren, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 11 vorausgesagt. Da steht: Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und genau das ist hier beschrieben, von 7 bis 12. Genau das ist das Ereignis, das hier beschrieben wird. Der Vers 9 und 10 sind jetzt noch die Trostworte für die damalige aktuelle Lage des geplagten und geschänderten Volkes. 9 und 10 möchte ich nochmal lesen. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Also jubeln sollen sie trotz ihrer Trümmerstätten. Natürlich haben sie die Trümmerstätten noch vor Augen. Jerusalem liegt ja eigentlich flach. Haben wir ja vorher auch gelesen. Und sie sollen jetzt jubeln und auf das blicken, dass der Herr hier eingreift. Und ich habe mir gedacht, warum jubeln wir eigentlich so wenig? Warum jubeln wir eigentlich so wenig, obwohl wir eigentlich Grund genug dazu hätten, oder? Ganz einfach, weil diese Freudenkiller immer wieder da sind, die Baustellen in unserem Leben, die uns gefangen nehmen und unserem Leben oft im Weg stehen. Das Volk soll hier an den Trost des Herrn erinnert werden, der Jerusalem erlöst, jetzt in kürzester Zeit aus der Gefangenschaft aus Babel, und wenn sie den Herrn erkennen, einmal im tausendjährigen Friedensreich, das näher bevorsteht, als wir denken. Im Vers 10 wird deutlich, der Herr tut das mit seinem heiligen Arm. Also der Herr wird es tun. Alle Welt wird es einmal sehen. Sie beobachten das Volk Israel ja jetzt schon. Aber wenn die Erlösung kommt, wird die ganze Erde die Rettung des Herrn sehen wollen. Heute will ja niemand was von Jesus hören. Wenn du von Jesus irgendwas redest, dann kannst du sicher sein, die drehen sich um und hauen ab. Dann wird es in dieser Zeit, wird es Pilgerreisen nach Jerusalem geben, die die Welt vorher nie gesehen hat. Die ganze Welt wird nach Jerusalem ziehen und nicht um die Al-Aqsa-Moschee anzuschauen, sondern um den Herrn Jesus zu hören und zu sehen, den König. Zwei Ratschläge noch für das geplagte Volk. Und wir können diese Verse natürlich auch versinnbildlich auf uns beziehen. Verlasse Babel, also ein Appell für das Volk. Verlasse Babel, weiche davon. Geht los, geht raus aus ihr. Geht aus diesem sündigen Babylon heraus. Babylon ist ja auch ein Sinnbild für die Welt und das können wir durchaus auch auf unser Leben beziehen. Rührt nichts Unreines an. Schleicht euch, schaut, dass ihr rauskommt. Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt, die ihr in der Reich Gottes Arbeit steht. Denkt daran, der Herr zieht vor euch her und er ist auch die Nachhut. Letzter Vers. Mir hat das irgendwie an die Bundeswehr erinnert. Manchmal kommen so dumme Gedanken, so denkst du wieder an die Bundeswehr. Wenn du Patrouillen durch den Wald gemacht hast, dann waren die wichtigsten Leute die Ersten und die Letzten. Ja, es ist wirklich so. Die müssen schauen, dass von vorne nichts kommt und von hinten nichts kommt. Ja. In dieser Zeit wird der Herr vorne sein und hinten sein. Da wird nichts passieren. Gott will dem Volk das Bewusstsein geben, seid entspannt, lasst euch nicht hetzen, nicht sorgen, sondern der Herr wird das machen. Wie beim Auszug aus Ägypten hat er ihnen auch gesagt, nicht in Eile. Auch in den Dienst für den Herrn ist immer wieder wichtig zu wissen, wenn der Herr das Haus nicht baut, wie geht's weiter? Genau, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Wo steht's? Wer weiß es? Wie? 27. Okay. Vers 1, genau. Super. Zusammenfassung. Gefangenschaft, Befreiung, Neubeginn, Erlösung. Passiert in Jerusalem. Alle vier Punkte deuten auf die wahre Erlösung hin. Erster Punkt, Gott will nicht, dass wir gefangen sind in allen möglichen Dingen. Und das dürft ihr jetzt auf euer Leben beziehen und ich auf meins. Hab's genauso nötig wie ihr, auch wenn ihr jetzt ein bisschen höher steht. Gott hat das Volk zwar in die Gefangenschaft geführt, aber nur für eine Zeit als Strafe, Züchtigung. Zweitens, Gott will dadurch durch Krisen uns befreien zu einem Leben mit ihm. Drittens, Gott möchte, dass wir umkehren zu ihm. Auch wieder, manchmal auch immer wieder mal neu. Dass wir uns ausrichten, umkehren zu ihm, wo wir merken, dass wir auf falschen Wegen sind. Gott möchte, dass wir uns erlösen lassen, dass das Ziel mit dem Volk Israel und auch letztlich mit allen Menschen in Frieden leben und dass wir ein Leben führen mit dem Herrn Jesus, mit dem Alpha und dem Omega, dass er der Anfang und das Ende ist, der Erste und der Letzte. Er will uns den Weg bahnen. Er will auch unsere Nachhut sein, wie es im letzten Vers heißt. Dass wir ohne Furcht in dem Bewusstsein leben, er ist unser Hirte, unser Erlöser und unser König. Und für uns gilt, auch immer wieder zu beten, auch für das Volk Israel. Ihnen Gutes tun, das könnt ihr heute da hinten in der Holzbox, wenn ihr Israel was Gutes tun wollt, das Projekt, Missionsprojekt, Tzedaka, Israel. Und hoffen, dass der Herr Gnade schenkt und es bald so lenkt, dass sie den erkennen, den sie durchbohrt haben. Amen.